Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo, liebe Freundinnen des libertären Podcasts. Wir begrüßen euch heute zu einer neuen Ausgabe vom ernst und satirischen Monatsrückblick. Diesmal rückblickend auf den Monat August 2025. Mit im Gepäck, kompakt und knapp, ein paar Nachrichten aus aller Welt. Weiter gehopst wird in die Regenbogenfabrik und dann nach Griechenland. Denn wir schauen uns als Mitschnitt aus einem Vortrag die anarchistische Geschichte der Enteignung und des Bankraubs in Griechenland an. Fight Borders, Not Smugglers. Als nächstes haben wir für euch ein Interview mit der Gruppe Decriminalize, die Menschen unterstützen, die für ihre eigene Migration oder weil sie anderen auf der Flucht geholfen haben, kriminalisiert werden. Montevideo, Uruguay. Im nächsten Beitrag sind wir auf den Spuren der Animal Liberation und des Systemveganismus. Und die aufmerksamen LiebhaberInnen unseres Podcasts wissen, dass das Schalten und Walten der Anarchie natürlich nicht in einer runden und gesunden Podcaststunde fehlen darf. Und deshalb gibt's für euch zum krönenden Abschluss Wo herrscht Anarchie? Mucke auf die Ohren gibt's von Raufasertapete, Kid Soy, Sarah 4K und Reiswerk.
Clownsarmee gegen Kriegsgerät. Eine satirische Konfrontation mit der Rüstungsindustrie. Die bretonische Clownsbrigade führte Anfang August eine symbolische und satirische Aktion durch, die die Mechanismen der globalen Rüstungsindustrie mit den Mitteln des politischen Theaters entlarven sollte. Mit einer Mischung aus Galgenhumor und Gesellschaftskritik inszenierten die AktivistInnen eine fiktive Waffenauktion, um die Absurdität militärisch-industrieller Logiken offenzulegen. Die Aktion folgt einer präzisen, performativen Logik. Die Clownsarmee traf mit Marschparolen wie What are we looking for? Buy some weapons for more war! Vor den Werktoren ein. In ihrem absurden Theater stellte die Brigade mehrere Waffen vor. Ein Klopapierwerfer, wegen der von Rüstungsunternehmen produzierten und verteilten Scheiße. Ein Steuerungshelm für Menschen, um ferngesteuert zu töten, selbst ohne Drohnen. Auf Papierflieger aufgemalte Lebensmittel, um den Eindruck von Hilfslieferungen per Luftbrücke vorzuspielen. Und eine tödliche Kitzelwaffe als weitere Absurdität an Waffenentwicklung. Razzia in der Riga 94. In einer groß angelegten Polizeirazzia wurde am Morgen des 28. August um 6 Uhr die Berliner Hausgemeinschaft Riga 94 von etwa 100 Cops durchsucht. Das berichten ihr BewohnerInnen in einem Statement vom selben Tag. Die Aktion, die an ähnliche Ereignisse von vor 4 Jahren erinnert, wurde auf Antrag des Immobilienbesitzers Leonid Medved und seiner Firma Lafone Investments Limited durchgeführt. Im Statement wird von massiver Gewalt seitens der Polizei bei der Durchsuchung berichtet, die Cops zerstörten systematisch Eigentum der BewohnerInnen. Türen wurden ausgehängt oder komplett zerstört, Möbel demoliert, Treppengeländer und Fenster beschädigt. Trotz fehlender rechtlicher Grundlage durchsuchten die Cops mehrere Wohnungen und entwendeten Dokumente und technische Geräte. Offizieller Grund für die Razzia war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten zur Identitätsfeststellung. Im Fokus standen Personen, gegen die Räumungsklagen mit Verhandlungen im September laufen. Die BewohnerInnen sehen in dem Einsatz einen gezielten Akt der Repression, um die Interessen von ImmobilienbesitzerInnen durchzusetzen. Trotz der massiven Störung zeigten sie sich widerständig. Sie haben bereits mit der Reparatur des Hauses begonnen und rufen zur Solidarität auf. Die Hausgemeinschaft betont ihren Entschluss, das Haus und ihre Ideen zu verteidigen. Die Razzia wird als weiterer Versuch gewertet, alternative Wohnkonzepte und gemeinschaftliche Lebensformen zu unterdrücken. Räumung des Leoncavallo. Ein historischer Einschnitt in Mailands linker Stadtgeschichte. Am Morgen des 21. August wurde eines der bekanntesten sozialen Zentren Italiens geräumt, das Leoncavallo, ein bereits 1975 besetztes und seit 1994 von der Associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo betriebenes Zentrum. Seit seiner Begründung war es mehr als nur ein Gebäude. Es war ein lebendiger politischer und kultureller Raum, in dem von Beginn an gesellschaftsverändernde Ziele verfolgt wurden. Dort entstanden zum Beispiel eine Kindertagesstätte sowie Kindergarten, Nachmittagsbetreuung, eine Volksküche, gynäkologische Beratungsstelle sowie Kulturprojekte. Gleichzeitig entwickelte sich das Leoncavallo zu einem Knotenpunkt linker Bewegung. Projekte wie das Radio Specchio Rosso, Casa delle Donne und Scuola Popolare zeigten die Breite des politischen Engagements. Das Zentrum repräsentierte einen Raum der Selbstorganisation und des Widerstands. Für antifaschistische Bewegungen und linke Musikszenen war es ein zentraler Treffpunkt und Inspirationsort. Die Räumung des Zentrums erfolgte auf Initiative des Innenministeriums. Die Meloni-Regierung begründete die Räumung damit, dass es keine rechtsfreien Räume geben dürfe. Zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass die Regierung in Rom den EigentümerInnen etwa 3 Millionen Euro Schadenersatz zahlen müsse. Das Gebäude gehört einer UnternehmerInnenfamilie, die es seit vielen Jahren zurückhaben will. Die Stadt Mailand wurde von der Räumung nach eigenen Angaben nicht vorab informiert. Die Räumung durch die Meloni-Regierung symbolisiert einen Angriff auf autonome Strukturen. Trotz mehrerer vorheriger Räumungen und Neubesetzungen markiert dieser Moment einen bedeutsamen Einschnitt in der Geschichte des Leoncavallo. La lotta continua. Der Kampf geht weiter. Am 9. Mai besuchten wir einen Vortrag in der Regenbogenfabrik in Kreuzberg mit dem Titel »Wärst du unsichtbar, würdest du dann eine Bank ausrauben?« Das Thema lautete »Enteignungen durch RevolutionärInnen und RebellInnen in Griechenland. Von der Tradition der Rebellion des 19. Jahrhunderts zu den AnarchistInnen des 21. Jahrhunderts.« Die beiden griechischen GenossInnen, Natascha und Kostas, gaben einen Einblick in die Geschichte von Banküberfällen in Griechenland unter einem anarchistischen Blickwinkel und deren Bedeutung für die anarchistische Bewegung bis heute. Beide sind in Soli-Gruppen für politische Gefangene organisiert. Kostas wurde selbst wegen Bankraubs verurteilt und saß bereits mehrere Jahre im Gefängnis. Der Vortrag fand auf Griechisch und Englisch statt, vor Ort gab es Live-Übersetzungen. Wir haben die Übersetzung ins Deutsche mitgeschnitten. Ihr hört nun einen Ausschnitt daraus. Der gesamte Vortrag wird später als eigene Folge im A-Radio Berlin veröffentlicht werden.
Mein eigener Beitrag zu dieser Veranstaltung betrifft, wie der Genosse bereits erwähnt hat, ist die Enteignung von Banken als eine weit verbreitete Praxis der revolutionären Bewegung in Griechenland in den ersten beiden Jahrzehnten der 2000er Jahre. Die Bank ist das Herz des kapitalistischen Maschinerie, die sich aus wirtschaftlicher Ungleichheit, Ausbeutung und sozialer Ungerechtigkeit speist und vergespeist wird. In dem Maße, in dem es sich die wirtschaftliche Ungleichheit verschärft und der Staat seine Repressionen kontinuierlich verstärkt, sind Banküberfälle von Anarchisten zu einem bewussten politischen Akt des Widerstandes gegen die herrschende Klasse geworden. Der Raub bringt per Definition die Infragestellung der bestehenden Ordnung mit sich und nimmt den normalen Kapitalfluss ins Visier und definiert seine Umverteilung neu. Aber die Klassenkonnotation der Tat selbst setzt nicht das Klassenbewusstsein des Subjekts voraus. Das ist es, was auch der Revolutionär daraus auszeichnet, dass in der wesentlichen Unterscheidung zwischen Enteignung und Raub das Bewusstsein seiner Position gegenüber des kapitalistischen Barbarei. So kann der zugegebenermaßen akzeptable moralische Akt des Raubs für einen großen Teil der Gesellschaft unverständlich werden, wenn er in einen subversiven Kontext gestellt wird. Unsere Aufgabe aus Sicht der Bewegung ist es quasi, die Beweggründe für die Tat zu klären. Und das ist etwas, was wir als Bewegung nur selten hervorheben können, weil es leider die Verhaftung der Täter erfordert, damit sie ihre Position mitteilen können, denn sonst wäre es nur eine weitere Meldung in den Polizeimeldungen der Medien. Bereits seit Mitte der 1990er Jahren sind Banküberfälle ein übermäßiger Bestandteil der Polizeiberichte. Es handelt sich dabei um Raubüberfälle, die sowohl vom Kriminellen als auch vom politischen Sektor Anti-Autorität durchgeführt wurden. Es liegt auf der Hand, dass außer in den Fällen, in denen es nicht zu einer Verhaftung aus frischer Tat kam, keine Banküberfälle mit politischen Untertönen verübt wurden. Noch wurde jemals ein politischer Diskurs gegen das Bankensystem und das Kapital geführt. Dennoch schien die Polizei durch ihre Medienberichte zu wissen, welche Raubüberfälle nicht von kriminellen Milieu begangen wurden. Dies beruhte vor allem aus der physischen Höflichkeit von Räubern, als auch der Weigerung, etwas anderes als das Geld der Bank zu nehmen. Dies bedeutete nicht, dass die polizeiliche Vermutung richtig waren oder Beweise sein könnten. Sie waren jedoch eine Möglichkeit, Genossen aus bestimmten Milieus ins Visier zu nehmen. Der Fall des Bankraubs, der bis zu diesem Zeitpunkt am meisten auffiel, war die Verhaftung des Anarchisten Dimitrakis im Jahr 2006.
On January 16, 2006,
am 16. Januar 2006 wurde der Anarchist Yannis Dimitrakis nach einer Enteignung der Nationalbank von Athen im Zentrum von Athen verhaftet und durch 3 Polizeikugeln in Leber, Lunge und Ellbogen schwer verletzt. Vom ersten Moment an wurden von den Polizeibehörden systematisch gefälschte Informationen verbreitet, die von den Medien bereitwillig aufgegriffen wurden. Es gab so Hollywoods Schlagzeilen, die Räuber in Schwarz beherrschten jetzt die Nachrichten und die Schlagzeilen der Zeitung und Ankündigungen der Polizei. Es handelte sich um eine Propaganda, die in ihrer Intensität nach der Zeit der Verhaftung wegen der Teilnahme an der EO im 17. November im Jahr 2002 beispielslos war, bei der versucht wurden, eine Reihe von Raubüberfällen, die damals begangen wurden, die quasi Yannis oder seinen Comrades zuzuschreiben war. In diesem Zusammenhang wurden seine Genossen und Freunde verhaftet und verhört, ohne dass ein Ergebnis erzielt wurde, und schließlich wurden 3 Haftbefehle von Yannis Freunden ausgestellt. Die Verhaftung des Genossen und die Jagd auf 3 mutmaßlichen Komplizen, die es ermöglichte, dem Staat die kriminellen Vernichtung der Genossen anzustreben und ein allgemeineres Szenario eines revolutionären Fonds und der Kriminalisierung von Anarchisten zu unterstützen. Im Gegensatz zu dem, was der deutsche Staat und die Medien versuchen, jetzt zum Beispiel mit Daniela Klette unter dem Vorwand, die ihr zugeschriebenen Raubüberfälle begangen zu haben, hatte der griechische Staat und die Medien anlässlich der Verhaftung von Yannis ein erschreckendes Delirium hingegeben. Demnach drehte sich alles um einen revolutionären Fonds, der die Aktivitäten des bewaffneten Kampfgruppen jener Zeit finanzierte und koordinierte. In den letzten Jahren vor der Haftung von Yannis hatte sich dieser Raum immer deutlicher als die politische Einheit herauskristallisiert, die auf allen Ebenen des Alltagslebens vitalen Widerstand leistet, die das wirtschaftliche und politische Establishment auf vielfältige Weise angreift und das aktiv die soziale Solidarität fördert und die Selbstorganisation vorantreibt und eine konfrontative und kreative Anti-Establishment-Aktivität entfaltet. Der Genosse wurde nach dem Terrorgesetz angeklagt und wegen 6 weiterer Raubüberfälle, versuchter Morde und Geldwäsche angeklagt. Der Minister für öffentliche Ordnung setzte ein Kopfgeld von 600.000 Euro auf die 3 gesuchten Genossen aus. Als Häftling wurde er in das Hochsicherheitsgefängnis von Malianos gebracht, das nur für Strafgefangene vorgesehen ist. Übergriffe von Gefängniswärtern, rachsüchtigen Versetzungen und Disziplinarstrafen vervollständigten die Szene repressiver Aggression gegen ihn und die durch die Verurteilung zu 35,5 Jahren Haft in erster Instanz gekrönt war. Unter diesen extremen Umständen verteidigte der Genosse seine Entscheidung, eine Bank zu enteignen, vom ersten Moment an, ohne irgendwelche Erklärungen des Bedauerns und mit Klarheit über seine Motive und Absichten. Er begreift es quasi als ein weiteres Teil Puzzles seines persönlichen und bewegungsbezogenen Entscheidungen. Ich würde jetzt noch einen Teil vorlesen.
Ich wusste diese Ungeheuerlichkeit namens Banks angreifend und machte mir keine Illusion darüber, dass ich diesem Finanzgebäude erheblich Schaden zufügen würde und entschied mich, einen anständigen Weg im Leben einzuschlagen. Ich beschloss, eine Bank auszurauben. Eine Tat, die ich neben vielen anderen als hochrevolutionär betrachte und die zu Recht einen eigenen Platz unter ihnen einnimmt. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass das Geld, das ich durch das Überfall erlangt hätte, plötzlich mir gehört hätte. Aber gleichzeitig, als ich als Anarchist und als jemand, der sich in der Praxis solidarisch zeigen will, einer der ersten gewesen und hätte gerne geholfen, Geldbedürfnisse zu befriedigen, die in diesem Raum, zu dem ich gehöre, entstehen können. Abschließend möchte ich betonen, dass ich in meinem Schreiben keineswegs behaupte, dass jeder, der Anarchist ist, auch ein Bandit sein muss oder dass diejenigen, die arbeiten, versklavt sind. Das alles drückt mich aus und definiert mich und stellt keine Regel für irgendjemanden dar. From the very first moment, the anarchist movement defended the comrade and the three wanted comrades with great momentum. Aus dem ersten Moment die anarchistische Bewegung der Genossen und die drei gesuchten Genossen mit großen Nachdruck verteidigt, denn für uns ist die Bank eine der wichtigsten Säulen des kapitalistischen Regimes. Der Überfall als solche Ziele ist ein Akt der Destabilisierung des Systems und ein Ausdruck der Ablehnung der Machtstrukturen, die die Ausbeutung aufrechterhalten. Solange der Staat und die wirtschaftlichen Eliten Gewalt und Repression einsetzen, um sich durchzusetzen, ist bewaffneter Widerstand, auch durch Banküberfälle von Anarchistinnen, ein Akt der Antigewalt gegen die herrschende Klassen. Aber die allgemeine Unterstützung für Yannis und für die nach ihm wegen der gleichen Straftat verhafteten Genossen hat neben der politischen Verteidigung seiner Tat noch ein weiteres Element. Für uns war er nicht nur ein Bankräuber, der seine Tat mit der politischen Integrität verteidigte. Er war ein Genosse, der sich in allen Bereichen mit den Anarchisten verbündet hätte und das in einer Zeit, in der gesellschaftspolitische Lage sehr angespannt war. In seiner Zeit der Zusammenstoß bei Demonstrationen und auf der Straße, die Gewöhnung eines großen Teils der Bevölkerung an den Kampf mit der frontalen Konfrontation mit der staatlichen Repression, die nächtlichen Razzien wegen Sabotage und Brandstiftung, die Solidarität auf der Straße und die Kameradenschaft, Elemente, weil sie sich in das kollektive Gedächtnis einprägten. Und Yannis, wie die anderen Genossen, war ein Teil dieses Mosaiks. Die gleichen Genossen, mit denen wir Amphitheatern und Aufmärschen bis hin zu materialen Zerstörung von Banken und Überwachungssystemen zusammen waren die gleichen Genossen, die am nächsten Tag bei der Enteignung einer Bank verhaften werden konnten. Der Ausdruck der Solidarität mit den anarchistischen Banditen Yannis Dimitrakis breitete sich als Reaktion auf das allgemeine Klima des Terrors nach seiner Verhaftung in der gesamten nationalen Bewegung aus. Und es entwickelte sich in ein vielfältiges Mosaik von Aktionen. Vom Schreiben von Slogans auf Banken, Veranstaltungen, Plakaten, Versammlungen vor den Gerichten, von den Wachen, vor dem Haus der Präsidentin der Demokratie bis hin zu Aktionen erweiterter Antigewalt. In Solidarität mit dem Genossen entfaltete sich in Athen und in den Großstädten eine neue Form der Aktion. Razzien von Dutzenden Anarchisten auf Hauptquartiere, die in Banken, journalistische Organisationen und Kaufhäuser einbräuchten und sie mit Farbe bewarfen. Aber auch nachts, wenn die Stadt ruhig war, gingen die Anfeindungen weiter. Meinen Anhaltspunkt zu geben, würde eine große Zählung mehrerer Dutzende Brandanschläge auf Banken ergeben. Fast täglich Brandanschläge auf Polizeifahrzeuge, politische und ministerielle Büros, Fahrzeuge von Diplomaten, Sicherheitsfahrzeuge, Brandanschläge auf Ministerien, Angriffe von Anarchisten und Matheplateaus. Die Interaktion des inhaftierten Genossen mit der Außenwelt beschränkte sich nicht auf die politische Verteidigung seines Falles. Zahlreiche schriftliche und mündliche Interventionen von ihm, Veröffentlichungen von Flugblättern, Büchern, ein offenes Kommunikationsnetz während des Gefängnisaufstandes von Maladrinos und Solidaritätskundgebungen mit Aufständischen außerhalb des Gefängnisses, die in dem Aufstand vom 8 nach der Ermordung Gregoporius gipfelten. Im Mai 2010 wurde einer der gesuchten Kameraden Semis Seasisis nach einer Polizeikontrolle festgenommen. Er wurde in sein Bein geschossen und die Ärzte mussten das Bein amputieren. Im Mai 2015, nach einer Operation der Antiterrordienstes in der Stadt Volos, wird der zweite gesuchte Mann Tsironis und ein sozialer Häftling, der gesucht wurde, Tervilas, der sich das Leben genommen hat, um nicht verhaftet zu werden. Spios hat Vasilis geholfen, mit der Helikopter zu fliehen. Ein Jahr später wurde der dritte gesuchte Marios Sesidis nach einer der Verfolgungsjagd und einer Schießerei verhaftet mit dem Anarchisten Kostasaka, der gegen die Auflagen verstoßen hatte und sich ebenfalls in der Illegalität befand. Im Oktober 2007 wird der Anarchist George Voutsis nach einem Banküberfall verhaftet. Er übernimmt die Verantwortung für seine Tat und erklärt:
Die Wahl des Raubs ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Vereinigung. Guerilla-Überfälle auf den Reichtum des Gegners in Form von Enteignung halten mit historischer Konsequenz eine zeitlose Wahl des Angriffs in der Geschichte der Verneinung aufrecht. Die Konsistenz der Wahrnehmung mit der Aktion muss mit der Präzision des militärischen Vorgehens einhergehen. Randalierer, Banditen und Brandstifter sind die Lunden desselben Krieges. Die Verleumdung der Arbeit ist eine teilweise Verleumdung der Wirtschaft und ihrer Welt. Lohnarbeit ist ein entfremdender Prozess der Produktion von Ungleichheit, der auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht. Der Raub eines ökonomischen Ausbeutungsmechanismus ist nicht die einzige Option für die Verwirklichung der Arbeitsverweigerung. Auch Angriffe auf ökonomische Ziele stellen einen radikalen Organisations- und Kampfvorschlag dar, der das Projekt der Zerstörung der Arbeit in die Praxis umsetzt.
Den Rest des Vortrags sowie den geschichtlichen Abriss zu Beginn könnt ihr dann demnächst in Gänze hier im Anarchistischen Radio Berlin hören.
Okay, take on the vendor. Put the traits and months and the boom boom, boss me months and. Regelmäßig machen sich Menschen aus Afrika und Asien auf den gefährlichen Weg nach Europa. Doch kaum angekommen, droht eine neue Gefahr. Die willkürliche Festnahme unter dem Vorwand der, in Anführungsstrichen, Schleuserei. Laut Polizeistatistiken ist dieses Feld der sogenannten Kriminalität seit 2015 stark angestiegen. Wir haben deswegen mit der Gruppe Decriminalize gesprochen, um zu klären, was es mit dieser in Anführungsstrichen Schleuserkriminalität auf sich hat.
Dieser sogenannte Kampf gegen Schleuser ist eine der Prioritäten der EU-Migrationspolitik und quasi als Instrument der EU-Abschottungspolitik einzuordnen. Hier wird unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung, also das auch wirklich in Anführungszeichen, und dem Schutz Migrierender vor Ausbeutung und Gewalt in der Praxis nahezu jede Handlung kriminalisiert, die Menschen hilft, in die EU zu gelangen und das auch unabhängig von den Umständen oder Absichten der Person. Also so werden seit Jahren als Teil der sogenannten Schleuserbekämpfung Menschen systematisch dafür verhaftet, dass sie beispielsweise ein Boot gesteuert haben oder ein Auto gesteuert haben und werden in der Folge dann zu langen Haftstrafen verurteilt und meist sind es eben auch Migrierende selbst.
Und in der Praxis läuft es meistens so ab, dass eigentlich für jedes Boot oder Auto, was ankommt, mindestens eine Person als sogenannte Schleuserin direkt bei der Ankunft festgenommen wird. Das ist extrem willkürlich. Das kann sein, weil die Person das Boot gesteuert hat. Das kann aber auch sein, weil die Person Wasser verteilt hat. Es kann manchmal auch sein, dass der Großteil der Gruppe eine Sprache spricht und ein Teil der Gruppe eine andere Sprache spricht und dass das schon als quasi Indiz ausreicht, um die Personen zu beschuldigen. Die kommen dann direkt in Untersuchungshaft meistens und der Tatbestand lautet Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Sie haben, sobald sie dann im Gefängnis sind, kaum Zugang zu externer Unterstützung, nicht zu angemessener rechtlicher Vertretung. Oftmals bekommen sie Gerichtsunterlagen zugeschickt ohne Übersetzung und wissen zum Teil gar nicht, wofür sie eigentlich angeklagt sind und werden eben häufig in sehr kurzen Prozessen verurteilt, die oft von schweren Rechtsverletzungen geprägt sind. Genau, und das Ganze resultiert in den meisten Fällen in sehr langen Gefängnisstrafen bis hin zu lebenslänglicher Haft, was in Griechenland zumindest auch bei 20 Jahren gekappt ist. Aber 20 Jahre sind ja schon mal eine ganze Menge an Jahren. Und genau, und davon sind eben an den europäischen Außengrenzen tatsächlich Tausende von Menschen betroffen. Und es gibt aber leider kaum Aufmerksamkeit darauf. Und wenn man so ein bisschen rauszoomt, ist der sogenannte Kampf gegen die Schleuserkriminalität, wieder in dicken Anführungsstrichen, durch die Anti-Schleuser-Gesetzgebung der EU quasi wie initiiert, dass die sogenannte Facilitators Directive, die verpflichtet mehr oder weniger die Mitgliedstaaten zur Kriminalisierung von Schleuserei, enthält aber keine klare Definition, was damit denn eigentlich gemeint ist und lässt damit eben Raum für eine weitreichende und willkürliche Kriminalisierung, was eben in den meisten Fällen dazu führt, dass Menschen häufig halt für ihre eigene Flucht kriminalisiert werden. Kernproblem ist, dass unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Schleuserbanden eben diese sehr weit gefassten Regeln dazu führen, dass eben die Geflüchteten selbst oder auch solidarisch helfende Menschen für die Beihilfe zur unerlaubten Einreise kriminalisiert werden.
Was dann auch noch hinzukommt, dass durch die Kriminalisierung dann quasi auch der Eindruck erweckt wird, dass der Kampf gegen die sogenannte Schleuserkriminalität total effizient ist, eben wegen den hohen Festnahmezahlen und auch Verurteilungszahlen und dass das Ganze quasi wahnsinnig effektiv ist. Es ist auch eine total perfide Ablenkungstaktik, denn die Verantwortung für Tod und Leid an den Grenzen wird so nicht als Folge des europäischen Grenzregimes und der Abschottungspolitik geframed, sondern allein als Schuld von Schleuserinnen. Unser zentrales Anliegen ist daher eben diese Ablenkungstaktik der EU zu entlarven. Letztendlich ist Schleuserei eine Dienstleistung, die eben erst durch das EU-Grenzregime und das Fehlen legaler Einreisemöglichkeiten notwendig wird. So ist der Kampf gegen Schleuserei also eine Symptombekämpfung und Ablenkungsmanöver eines selbstgeschaffenen Problems. Daher sagen wir Fight Borders, Not Smugglers und stehen konsequent für Bewegungsfreiheit für alle ein.
Die Unterstützung der Menschen im Knast kann dabei vielfältige Formen haben. Ganz wichtig ist aber Kommunikation.
Vor allen Dingen unterstützen wir eben Menschen aus Drittstaaten und der Kontakt wird häufig über Familienangehörige hergestellt. Das kann aber echt eine Weile dauern, weil dadurch, dass die Leute eben oft direkt vom Boot weg verhaftet werden, wissen Angehörige oft erstmal gar nicht, was passiert ist, was auch nochmal einfach sehr, ja, eine sehr schlimme Taktik ist, weil gerade wenn man weiß, wie gefährlich die Überfahrt ist, zum Beispiel nach Griechenland, und wenn man dann als angehörige Person nichts mehr von der Person hört, die die Überfahrt gewagt hat, hat das natürlich irgendwie auch, löst das sehr große Ängste aus. Man weiß nicht, was mit der Person passiert ist. Man hört nichts von der Person. Meistens ist dann aber irgendwann doch möglich, für die Angeklagten aus der Untersuchungshaft heraus Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen. Und meistens sind es dann die Angehörigen, die uns kontaktieren. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben eine WhatsApp-Nummer. Wir hören aber auch oft über unsere Netzwerke von Fällen. Wir sind ja auch nicht die einzige Organisation, die in dem Bereich aktiv ist. Es gibt das Captain Support Network, da sind viele, viele Organisationen Teil von. Das ist europaweit aktiv und dann aber immer noch mal länderspezifisch. Zum Beispiel in UK, in Italien, in Griechenland. Wir kooperieren viel mit dem Legal Center Lesbos oder dem Human Rights Legal Project of Samos. Darüber bekommen wir dann meistens den ersten Kontakt. Und wenn der dann erstmal etabliert ist und wir gerade ausreichend Ressourcen haben, organisieren wir rechtliche Vertretung, wenn möglich Prozessbeobachtung, weil die Prozesse eben, wie ja schon gesagt, oft ja im Endeffekt rechtswidrig verlaufen, durch fehlende Übersetzung, viel, viel, viel zu kurz. Es gibt keine Beweisführung, es gibt eigentlich oft gar nichts. Die Leute werden einfach nur verurteilt. Und da ist eben eigentlich sehr wichtig, dass Leute auch dabei sind. Wir unterstützen bei Verfahrenskosten, bei Knasthilfe, wie zum Beispiel eben Telefonkarten, Kleidung. Genau, das sind alles Sachen, wo wir finanziell supporten können. Über Solidaritätskampagnen für Einzelpersonen, da ist immer die Frage, ob das angebracht ist. Manchmal macht das auch strategisch nicht so viel Sinn. Wenn es aber auch gewünscht ist, dann versuchen wir über Instagram, über unsere Homepage einfach die Fälle bekannt zu machen, zu skandalisieren, Aufmerksamkeit zu generieren. Und darüber hinaus kämpfen wir halt auch politisch gegen die Kriminalisierung. Also wir organisieren Veranstaltungen, kooperieren mit anderen Organisationen bei Kampagnen, recherchieren, dokumentieren Fälle, beobachten aber auch, wenn wir neue Praktiken sehen, neue Entwicklungen, veröffentlichen Berichte und Informationsmaterial.
Die größten Schwierigkeiten hat die Gruppe übrigens auch mit der Kommunikation und mit der Willkür des beispielsweise griechischen Justizsystems.
Ja, finanzielles. Geld ist immer knapp. Herausforderungen ist oft auch so eine gewisse Unplanbarkeit, gerade in der griechischen Justiz, dass Prozesse angesetzt werden, da nicht stattfinden, was auch sowas wie Organisation von Prozessbeobachtung super schwierig macht. Dann auch Kommunikation mit den Leuten im Knast ist oft echt schwer. Mobiltelefone sind natürlich nicht erlaubt. Da die gute Kommunikation aufrechtzuerhalten, ist herausfordernd. Da gibt es auch durchaus irgendwie Repressionen. Also es wird jetzt nicht von den Behörden angestrebt, dass die Leute unbedingt in guter Kommunikation mit der Außenwelt stehen. Das sind auf jeden Fall Hürden. Dann agieren wir ja vor allen Dingen, sitzen die meisten von uns in Deutschland und man supportet halt Personen, die dann doch relativ weit weg von einem sind. Da muss man dann irgendwie gute Netzwerke vor Ort haben, mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. All in all auf jeden Fall Willkür. Also, dass man ja halt Dinge auch oft nicht so richtig planen kann oder voraussehen oder so.
Natürlich freut sich die Gruppe auch über Unterstützung. Dabei sind vor allem finanzielle Mittel wichtig.
Wir haben eine Homepage, die findet man unter decriminalize.eu und da sind alle möglichen Infos, da findet man auch direkt den Link zu unserem Better Place Account, kann man spenden, wir haben manchmal auch Spendenaufrufe für spezielle Fälle, wir supporten gerade eine Gruppe an ca. 70 sudanesischen Teenagern, die allesamt vor dem Krieg im Sudan geflohen sind, nach Griechenland gekommen sind und dann eben unter dem Tatbestand der Beihilfe zur unerlaubten Einreise im Knast gelandet sind. Viele von denen sind noch nicht mal volljährig, genau, und denen drohen halt krasse Haftstrafen. Da ist es möglich, auch einzelne Fälle direkt zu unterstützen, weil wir da einfach gerade immer gucken, wann ist der nächste Prozess und können wir für den nächsten Prozess die Anwaltskosten tragen. Das heißt, bester Support ist tatsächlich einfach Geld, aber auch Verbreitung ist wichtig. Inzwischen wissen schon mehr Leute davon, dass das passiert, aber auf jeden Fall auch noch nicht genug. Also einfach die Info verbreiten, Fallkampagnen teilen, Öffentlichkeit schaffen, wenn man Connection hat, immer ausnutzen, um medialen Druck aufzubauen. Folgt uns auf Instagram, wir machen Instagram-Account. Falls jemand irgendwie was organisieren will, wie ein Soli-Event oder so, schicken wir auch immer gerne Infomaterialien, wir haben Flyer. Und sonst natürlich auch eigenes politisches Engagement. Also organisiert euch. Wir befinden uns in nicht leichten Zeiten.
Mehr Infos zur Gruppe findet ihr unter decriminalize.eu. Eine lange Fassung des Interviews, in der es beispielsweise auch um die Situation in anderen europäischen Ländern geht, findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Website.
Tropical y florido, todo es belleza, todo es cálido y fértil como vientre fresco de para ilusión. Allí revolotea la vida, ave de paraíso, carrulla una melodía pura y fresca, fresca como fluyen sus lucientes manantiales de esmeralda. Fresca como corre la brisa, enamorada por su cielo de lápiz azul. Preciada es la naturaleza que embellece con sus flores de tantos colores, que seduce con sus aromas afrodisíacos, deslumbra con su cuerpo exótico y abrillanta con espíritu purificador. Allí vive nuestro amor. Como el ave, vivo como el perdón, libre como el ave, vivo como el perdón.
Er ist ein Migrant, der in Uruguay aufgewachsen ist. Und als wir, Manuel und ich, ihn kontaktierten, sagte er, da wir hier in Berlin, in Deutschland, auch Migranten sind, ist er sehr dankbar dafür und sagt, er ist in Uruguay aufgewachsen, in einem kleinen Ort, der sich hauptsächlich auf den Tourismus konzentriert. Er engagiert sich also schon seit etwa 30 Jahren zusammen mit seinem Bruder für die Befreiung der Tiere. Er sagte, dass das erste Jahr insofern etwas durchwachsen war, als sie Vegetarier waren, weil es damals noch nicht diesen Zusammenhang zum Internet gab, den man heute hat, um an Informationen zu kommen und mehr zu erfahren. Also war es etwas anders. Sie begannen ihre Aktivismusarbeit in einer kleinen Stadt namens Maldonado. Sie fuhren auch oft nach Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Sie begannen, Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt Maldonado zu organisieren, aber sie begannen auch, Veranstaltungen in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay, zu gehen. Dann knüpften sie Kontakte in Buenos Aires, Argentinien. Und um die 90er Jahre herum begannen sie mit einer Szene und dies führte zu einem regen Austausch mit anderen Gruppen und Einzelpersonen, nicht nur mit Informationen. Also fingen sie an zu proben und lernten schon sehr früh, sich selbst zu organisieren. Mit 20 gründeten sie ihre erste Punkband in ihrer kleinen Stadt. Und ja, es ist wichtig, dass er ihnen Punk und Anarchie vermittelt hat, als sie aufwuchsen. Nachdem sie diesen Austausch von Szenen und Musik begonnen hatten, begannen sie mit diesem politischen Veganismus, wie er von Anfang an sagte, vor etwa 30 Jahren. Konzentrierte er sich auf etwas, das damals jeder, mit der sich selbst als Veganer bezeichnete, bereits mit einer sehr starken und festen politischen Position verband. Es ist so, dass es sich um sehr politisierte Menschen handelte, weil sie mit anarchistischen Ideen kamen. Er sagte also, dass es heute nicht mehr so ist, dass Menschen vegan sind, nur um vegan zu sein. Damals ging es darum, eine Position zu schaffen, eine andere Art, wie man im Kampf für die Befreiung der Tiere vorgehen kann. Ein bisschen gegen das, was er als Systemveganismus bezeichnete. Oder wir könnten es auch als etwas anderes bezeichnen, das eher mit dem liberalen Veganismus zu tun hat, wie es ihn heute gibt, bei dem die Menschen glauben, dass sie Dinge ändern können, zum Beispiel durch Wahlen oder durch Gesetze, Verfassungen, und zwar nicht nur Gesetze für die Tiere, sondern auch für die menschlichen Tiere. Er sagte, dass dieser liberale Veganismus für sie nichts ist, was sie befürworten oder worauf sie sich konzentrieren, etwa im Klassenkampf oder in einem eher klassenbewussten Sinne, würde ich sagen. Wenn Menschen sich also mit Anarchismus oder linken Ideen beschäftigen, erkennen sie Rassismus, aber manchmal erkennen viele Menschen in unseren Kreisen Klassen, also soziale Klassen, nicht an. Wenn man soziale Klassen nicht erkennt, gibt es viele Menschen in diesem Kampf, die den Kapitalismus nicht erkennen, und das ist das Wichtigste dabei. Er sagte also, dass es keinen Kampf für die Befreiung der Tiere oder einen Veganismus geben kann, der sich der Klassenkämpfe nicht bewusst ist. Sein Aktivismus begann er beispielsweise mit Radiosendungen. Er möchte erwähnen, dass es zu dieser Zeit eine Band namens Pasquidishmela gab, wobei Pasquidishmela ein Wort aus Charrua ist, einer der indigenen Gruppen, die in Uruguay existieren und die über den Kolonialismus ausgerottet wurden. Nicht nur durch die spanischen Eroberer, sondern auch durch das uruguayische Volk selbst, wobei er insbesondere den Präsidenten Fructuoso Rivera erwähnte. Pasquidishmela bedeutet, erhebt euch, Brüder und Schwestern. Und sie spielten etwas, das sie Hardcore-Punk nannten. Populäres Hardcore-Punk für die Befreiung von Mensch und Tier. Sie sangen über Themen wie die Befreiung der Tiere, Ökosozialismus. Sie haben Texte, die sich für Palästina einsetzen. Sie haben einen Song namens Palästina. Er sagte, er könne ihn später schicken. Ein paar Monate nach seiner Ankunft in Barcelona konnte er mit den Leuten, die er über La Revuelta kennengelernt hatte, V de Veganismo, das V wie Veganismus, herausgeben, eine neue Auflage wie 2009, die er an vielen selbstorganisierten Orten bewarb und vorstellte. 2013 veröffentlichte er sein zweites Buch mit dem Titel Liberation Animal Ma Alla de Veganismo, Tierbefreiung jenseits des Veganismus, indem er das Thema weiterentwickelte und mehr über den politischen Veganismus erklärte. Sie widmen Paul Watson ein ganzes Kapitel, in dem sie ihn als fremdenfeindlich und gegen arme Menschen eingestellt darstellen. Letztes Jahr haben sie außerdem eine Broschüre herausgebracht, in der sie ihn als eine Art menschenfeindliche Person darstellen, die Roberto und seiner Gruppe viele Probleme bereitete. Vor allem mit menschenfeindlichen Menschen innerhalb der veganen Bewegung oder der anarchistischen Bewegung. Er sagte, dass Menschen, die sich für gerecht halten, lieber mit zwei oder drei Arten zusammenleben würden und die Probleme der Ausbeutung durch den Menschen nicht als Problem betrachten. Dann hat er dieses vierte Buch, das hier, das im letzten Oktober, im letzten Jahr veröffentlicht wurde, das in gewisser Weise eine Art Rückblick auf seine Geschichte, seine Erfahrungen in den letzten 30 Jahren ist, zusammen mit etwa 200 Bildern seit 2000, denn er sagte, dass sie zuvor in den 90er Jahren sie viel recherchiert hätten, aber keinen Zugang zu Kameras und Fotos gehabt hätten, sodass sie nichts hätten. Sie haben also Bilder von Veranstaltungen, Konzerten und Aktivitäten in Maldonado, Montevideo und dann auch in Katalonien, wo er in verschiedenen Städten gelebt hat. Und er betrachtete dies nicht nur als eine Art Geschichtsbuch, nicht nur als etwas über sich selbst oder als eine persönliche Geschichte, sondern weil es tatsächlich damit zusammenhing. Und er sprach über verschiedene historische Prozesse, die in Uruguay stattfanden, und hat verschiedene politische und historische Analysen, die in dieser Zeit stattfanden und später auch in Katalonien, in Spanien. Prozesse im Zusammenhang mit dem Kampf für die Befreiung der Tiere und der veganen Bewegung, in denen er eine Bewegung sieht, die er aufgrund seiner Erfahrungen und all der Dinge, die er in der Vergangenheit gesehen hat, heute nicht mehr sieht. Was er vergessen hat zu erwähnen, ist, dass er sowohl als Einzelperson als auch als Teil einer Gruppe, wie beispielsweise dem Animal Rebellion Collective, an verschiedenen Vorträgen und Veranstaltungen teilgenommen hat, zum Beispiel Teneo Libertario oder in Casates, also sozialen Zentren, die besetzt oder nicht besetzt sind. Er sagte, dass ihm das Halten von Vorträgen wirklich Freude bereitet, dass es ein Prozess ist, der die Menschen wirklich bereichert, in dem Sinne, dass ihn beide Richtungen lernen kann. Nicht nur die Person, die zu den anderen spricht, sondern auch das, was er von den Menschen lernen kann, die zu der Veranstaltung kommen, Fragen stellen und lernen. In Lateinamerika und im sogenannten Europa gibt es vor allem einige wirtschaftliche Besonderheiten, die die Arbeiterklasse hier hat, wie er es nannte, so etwas wie Klassenbewusstsein. Nein, er weiß nicht, ob sich die Menschen hier tatsächlich der Privilegien bewusst sind, die sie haben. Er sagte, es gibt viele Dinge, die ich für Tiere getan habe, die ich in Uruguay nicht tun könnte, weil man dort einfach arbeiten muss, um zu überleben. Er erwähnt, dass er aus einer Arbeiterfamilie stammt, was ihn in seiner Herangehensweise an die Tierrechtsbewegung sehr geprägt hat. Er spricht über die Bewegung zur Befreiung der Tiere oder die antispezizistische Bewegung und sagt, dass er aufgrund seiner Erfahrungen sieht, dass es hier und da einige Funken gibt, aber es keine globale Bewegung gibt und keine Einheit, weder in der politischen Botschaft noch in der Praxis. Und was Vegans for Palestine angeht, so handelt es sich um eine Gruppe von Menschen aus aller Welt, die vegane Menschen in Palästina unterstützen. Und er macht T-Shirts mit dem Logo drauf. Und das gesamte Geld aus dem Verkauf dieser T-Shirts, abzüglich der Kosten, geht an diese Organisation. Die Kosten, aber der gesamte Überschuss geht an diese Organisation, das Tierheim in Palästina und vegane Gruppen.
Animal Shelter in Palestine, vegan groups.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Hallo und willkommen bei, nun ja, wo sonst, bei Wo herrscht Anarchie? Zugegebenermaßen war und ist das eher eine Zeit, um sich zu verstecken. Alles bricht zusammen, die positiven Impulse muss man mit der Lupe suchen. Aber für genau eine solche Zeit ist die Anarchie da. Sie bietet die Kraft, die alle von uns in Bewegung bringen kann. Und wo finden wir die Anarchie? Zum Beispiel in der deutschen Presselandschaft. Den ersten vorsichtigen Schritt in Richtung der Welt da draußen tun wir auf der Seite der Süddeutschen Zeitung. Was lesen wir dort?
Die Welt 2035. Wie leben wir in 10 Jahren?
Ah, ein Blick in die Zukunft. Tolle Sache. Was sagt denn die Glaskugel bei der Süddeutschen?
Wir befinden uns in einer Zeit des hegemonialen Übergangs. In einer solchen Phase kehrt die Anarchie der Staatenwelt zurück.
Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Die Hegemonie von Staat und Kapitalismus werden endlich überwunden. Aber die Süddeutsche scheint ein Wörtchen vergessen zu haben. Anarchie in der Staatenwelt ergibt einfach mehr Sinn. Denn sobald in den bisherigen Staaten Anarchie herrscht, hören sie per Definition auf zu existieren. Die Landwirtschaftsseite agrarheute.com überrascht uns mit der Überschrift
Anarchie im Waldwagen. Warum heterogene Baumpflanzungen wirtschaftlicher sind.
Der Gedanke wird auch etwas mehr ausgeführt, und zwar wie folgt.
Forscher spielen dabei mit den Begriffen Homogenität und Heterogenität. Auf den Wald gemünzt meint das etwa den Unterschied zwischen einem homogenen, einheitlich aufgebauten Bestand aus einer Baumart eines Alters. Demgegenüber steht ein heterogenes Waldbild, das mehrere Alter und Arten umfasst und Anordnungen in dem Bestand.
Uns überrascht dabei weniger die Erkenntnis, dass ein durchmischter Wald, in dem mehr Anarchie gewagt wird, lebendiger ist, als vielmehr, dass die konventionelle Landwirtschaft das mittlerweile selbst zugeben muss. Das allein ist ja schon Grund zur Freude, auch wenn im späteren Verlauf des Artikels mit Händen und Füßen nach Möglichkeiten gesucht wird, wie sich diese Erkenntnis stärker einschränken lässt, um mit bodenverdichtender Maschinerie durch den besagten Wald fahren zu können. Autsch. Zum Schluss kommen wir zu einem Beitrag, der auf der Website von Legal Tribune Online erschienen ist, und zwar unter dem Titel
Anarchie. Kein Fall für den Verfassungsschutz vom langen Vorlauf eines Geusenwortes.
Martin Rath, der Autor des Textes, ist leider ein wenig verwirrt. Bevor wir uns jedoch daran machen, sein Geschreibsel zu entwirren, braucht es vielleicht noch kurz eine aufklärende Note. Denn was ist eigentlich ein Geusenwort? Wikipedia erklärt das so.
Als Geusenwort wird in der Linguistik ein Wort bezeichnet, das ursprünglich als Fremdbezeichnung der Diffamierung einer bestimmten Volks- oder Personengruppe diente, von dieser aber positiv umgedeutet wird und dann als Eigenbezeichnung dient. Beispielsweise Punk, Schwul, Yankee oder Zecke.
Der Autor bezieht sich damit auf die Anarchie und behauptet,
so viel Vorlauf hat ein Geusenwort selten. Bis sich im Jahr 1840 erstmals der französische Publizist Pierre-Joseph Proudhon positiv zur Anarchie bekannte, stand der Begriff gut 2000 Jahre lang für das politische Übel schlechthin. Herrschaftslosigkeit, Unordnung und Sittenlosigkeit.
Dafür bemühte auch noch Platon. Allerdings wurde nur 15 Jahre nach Platons Tod Zenon geboren, der spätere Begründer der Denkschule der Stoa, der Ideen entwickelte, die dem heutigen Anarchismuskonzept sehr nahe kommen. Aber gut, kehren wir zum Artikel zurück. Dort erkennt der Autor eine Sache erstaunlich gut.
Die Rote Armee-Fraktion oder Bader-Meinhof-Bande wird vom BGH 1972 als Gruppe militanter Anarchisten bezeichnet. Mit einer Exegese der politischen Denkungsart der RAF, die sich in einem Spektrum aus kommunistischen, marxistisch-leninistischen und antiimperialistischen Phrasen bewegte, die wenig mit irgendeiner genuin anarchistischen Theorie zu tun hatten, hielt sich das Gericht gar nicht erst auf.
So erscheint es kurz, dass der Autor doch eine ungefähre Ahnung vom Anarchismus hat. Der größte Teil des Textes beschäftigt sich dann jedoch mit der Anarchismusrezeption von Cesare Lombroso, einem Psychiater und Gerichtsmediziner aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, der die biologistische Typisierung von sogenannten Verbrechern nach Körpermerkmalen propagierte. Owe, owe. So kommt der Autor schließlich zu folgendem Schlussabsatz.
Kaum eines der Ziele des Anarchismus sei erreicht, schrieb Lombroso. Aber nicht alle sind völlig absurd. Und hier und da gibt es in der anarchistischen Wüste eine Oase, die eine Zukunft hat, wie die stärkere Betonung individueller Rechte, die Kritik zweckloser Bevormundung. Aber nach Herausnahme der wenigen stichhaltigen Ideen bricht das ganze Lehrgebäude des Anarchismus zusammen.
Und weiter.
Wenn heute wieder über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates nachgedacht werden muss, die sich nicht nur geografisch, also an Staatsgrenzen zeigen wird, ist das vielleicht kein schlechtes Leitmotiv für die intellektuelle Auseinandersetzung mit Libertären und Anarchokapitalisten.
Das ist nicht die einzige Stelle, an der plötzlich die sogenannten Anarchokapitalisten in den Text Einzug halten. Leider ohne jegliche Erklärung, was sie in einem Text über den Anarchismus zu tun haben. Wes Geistes Kind der Autor jedoch ist, unterstreicht sein Schlusssatz.
Und zur Not gibt es ja noch den Bundesgerichtshof mit seinem robusten Zugriff auf die Sache.
Na dann, gute Nacht.
Das war's auch schon wieder mit der Stunde anarchistischer Ausflüge in alle Welt. Falls ihr uns vermisst, dann kommt doch in den L5 Späti in der Lenaustraße 5 und kauft uns ein Soli-Shirt ab. Die wurden da gerade wieder druckfrisch angeliefert. Noch mehr Soli gibt's auf unserer Soli-Sause im Syndikat am 20. September ab 19 Uhr. Wir sehen uns da gerne zum Cocktails schlürfen und Karaoke trällern. Alle Feedbacks, Kritik, Wünsche, Anmerkungen und Geschenke bitte an aradio-berlin@riseup.net und nochmal aradio-berlin@riseup.net. Bleibt uns gewogen, sorgt für schlechte Zeiten für das Kapital und lasst euch nicht unterkriegen. Ciao, ciao.